Was braucht es, um aus einer Garage heraus ein Unternehmen aufzubauen? In einer Branche, in der du zuerst zahlen musst, bevor du überhaupt verkaufen kannst? Genau darüber sprechen wir heute mit Maximilian Zanke in Einfach machen, der Gründungspodcast. Schon als Lehrling in der Gastronomie hat Max hart gearbeitet, jede Station genutzt und jeden Tag etwas Neues gelernt. Genau diese Erfahrung hat ihn vorbereitet auf alles, was später kam. Aus ein paar ersten Paletten Wein und viel Überzeugungsarbeit ist Schritt für Schritt ein wachsendes Unternehmen entstanden. Über allem stand immer dieselbe Frage: Passt die Qualität und gibt es überhaupt Menschen, die dieses Produkt auch kaufen?
Die Qualität muss passen, wenn die Qualität passt, wird das auch mittelfristig bis langfristig immer gewinnen.
Mut, Leidenschaft, klare Entscheidungen und ein bisschen positiver Wahnsinn.
Also man muss ein bisschen einen Knall auch haben, einen positiven.
Max hat gezeigt, wer an Qualität glaubt, klein startet, dran bleibt und Verantwortung übernimmt, kann Großes erreichen. In dieser Folge erfahren wir, wie man aus einer Idee Realität macht, welche Hürden und Chancen es gibt und warum Geduld, Mut und der richtige Moment alles entscheiden. Hier ist mein Gespräch mit Max Zankl von Zankl-Weine. Ja, hallo Max, schön, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Hallo.
Servus, danke. Danke für die Möglichkeit und danke für die Einladung. Es hat sich gut angeboten.
Max, ich sehe mal wieder Menschen, die so tun, als sie sich beim Wein total gut auskennen, ja. Und ich denke mir dann immer, ich bin mir nicht sicher, ob der sich wirklich so gut auskennt, der Mensch. Entlarvst du die sofort, wenn du solche Menschen siehst?
Vielleicht, wahrscheinlich oder auch nicht. Das hängt immer davon ab. Es gibt Leute, die wirken ungeschickt bei dem und kennen sich dann ganz oder sehr, sehr gut aus. Und andere wirken, tun so, als wären sie die Vollprofis und haben eigentlich wenig Wissen, um es höflich auszudrücken.
Was sind so typische Fragen, aber die du da bekommst als Weinhändler?
Wie wirst du Weinhändler? Was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Trinkst du auch Wein? Das ist eigentlich so, das ist immer so eine ganz spannende Debatte. Vor allem, wir verkosten ja sehr viel. Also wir oder ich verkoste sehr, sehr viel. Auf diversen Veranstaltungen zum Teil bis zu 300 Weine an 3 Tagen. Und die Leute glauben halt auch immer, wir trinken das alles. Das tut man natürlich nicht, sondern man spuckt es aus. Weil sonst, wie soll man nach 10 Weinen dann sonst noch irgendwas bewerten?
Ja, du hast wohl recht. Das heißt, Schluckerl, du spürst den Geschmack,
genau,
dann kommt der Spuck und du weißt sofort, ob er gut ist.
Das riechst du auch oft einmal in der Nase. Du machst viel mehr Geruch einmal und dann halt viel mehr in Gaumen, genau. Da gibt es halt Verkoster, die kosten mehr in Fruchtaromen. Ich gehe ein bisschen mehr aufs Mundgefühl, okay, sozusagen auf die Tannine, auf die Säure, dass alles sehr harmonisch ist.
Jetzt gehe ich davon aus, du hast ja nicht mit 12 Jahren schon gedacht, ich werde mal Weinhändler. Ja? Hast hoffentlich auch noch keinen Alkohol damals getrunken. Na. Aber erzähl mal, wie wird man das eigentlich Weinhändler? Wann ist so der Moment gekommen, ich mache das?
Ja, Weinhandel ist eigentlich fast passiert. Ich habe eine Lehre gemacht zum Restaurantfachmann mit 15 Jahren, weil ich zum Papa gesagt habe, ich möchte mal Barkeeper werden. Und es ist halt, wie du schon gesagt hast, schwierig mit 15 im Alkoholbereich zu arbeiten. Also war die logische Folgerung, dass man eine Kellnerlehre macht zum Restaurantfachmann. Und daraus hat sich dann das Ganze entwickelt. Also ich habe dann diverse Stationen gemacht in der Gastronomie, von der besten Skihütten, die es gibt in den österreichischen Alpen, bis zur besten deutschsprachigen Weinbar und dann auch bei der Familie Obauer 3 Jahre die Getränkeauswahl verantworten dürfen. Und da ist das eher so mehr passiert. Also ich habe viel gesehen in der Gastronomie, ich wollte unbedingt viel sehen, weil dann kann man auch von allem ein bisschen erzählen, weil alles ist ganz besonders auf ihre eigene Art und Weise. Die Lehre ist ja kommen im Wirtshaus, also ich habe wahnsinnig viel Teller tragen können. Da war ich auch sehr stolz damals. Und der Handel ist dann passiert, weil als Sommelier war es für mich schon immer wichtig, viel herumzureisen, viel in die Regionen zu fahren, wo die Weine auch herkommen. Da lernt man auch am meisten. Man lernt am meisten, wenn man dorthin fährt, sich das selber anschaut. Macht halt einfach Sinn, wenn man das sieht vor Augen. Und dann hat sich das ergeben durch die Kontakte einfach, auch über Corona, dass gemeinsame Freunde und Winzer gesagt haben, Maxi, du musst unsere Weine importieren, weil keiner kennt sie besser als du. Und dann bin ich mir da gestanden so, okay, wie mache ich das? Wie importiert man Weine? Man braucht eine Firma, ganz klar, man braucht eine Firma. Das wollte ich aber nur so ein bisschen nebenbei machen, weil ich habe beim Obauer, im Restaurant Obauer in Werfen doch ausreichend zu tun gehabt, um es so zu formulieren. Und hatte das Glück, dass mein Vater eine kleine Firma hatte, aber ganz aus einem anderen Weg, also im Eventmanagement. Und ich habe gefragt, ob wir vielleicht die ersten Halbpaletten Wein über ihn abrechnen können. Das lief dann auch so, wir haben in der Garage angefangen und haben dann eine Klimaanlage in die Garage reingebaut und haben dann Lagerplätze angemietet, bis wir dann zum ersten eigenen Lager gekommen sind und das jetzt verdreifacht haben und jetzt weiter Platz benötigen.
Jetzt sitzt du da und kannst darüber erzählen, wie das groß geworden ist, hat ja fast ein bisschen Startup-Charakter gehabt, ja, wenn du so erzählst, die Garage, ja, in der es begonnen hat. Aber trotzdem, wie war das eigentlich dieser Moment damals für dich auf dieser Party, wo sie dich angesprochen haben, Maxi, kannst du den Wein importieren? Hast du dann gleich irgendwie so gedacht, das ist jetzt mein Business, das wird jetzt meine Selbstständigkeit?
Nein, am Anfang haben wir überlegt, so bin ich so vor, stehst du vor 100 Flaschen Wein und denkst du, wer kauft mir 100 Flaschen Wein ab? Also im Restaurant war das ja gang und gäbe, dass Leute sich was empfohlen lassen haben von mir. Aber dann so denkt man so, wie soll ich das verkaufen? Wer kauft mir das ab? Es hat sich ganz gut entwickelt, würde ich sagen.
Und wie bist du es dann angegangen? Ja, also war dann diese Möglichkeit, gut, man macht das wirklich als Business. Was bedeutet das für mich? Hast du da mal eine Liste vielleicht gemacht? Was würde es alles dazu brauchen?
Das Thema war, wir haben das sehr organisch wachsen lassen. Es war eben das Side-Projekt am Anfang. Ich habe weiterhin Vollzeit gearbeitet und somit hatten wir aber auch die Basis, dass wir Wein hatten, dass wir Wein verkaufen konnten und bezahlten Wein vor allem. Weil wenn man Wein verkaufen will, muss man ihn ja erstmal einkaufen und zum Einkaufen braucht man Geld. Und das war dann schon sehr wichtig, dass wir das organisch wachsen lassen haben und irgendwann war der Moment einfach da, wo das dann so lief, dass man sagen hat müssen, hey, man sollte sich darauf konzentrieren und man sollte vielleicht die Gastronomie ein bisschen an die Seite legen und jetzt nur noch sich auf den Weinhandel konzentrieren und das haben wir gemacht oder habe ich gemacht, vor allem im Jänner 2024.
War das für dich dann aber schon so eine sehr bewusste Entscheidung, die du dann immer gespürt hast, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann weiß ich, jetzt Gastronomie zur Seite und jetzt nur mehr Weinhandel?
Man muss schon ein bisschen getriebener sein, immer gerne und es war dann einfach so, hey, wenn man so viel unterwegs ist auch und dann viel arbeitet, irgendwann muss man sich auf eines konzentrieren und das habe ich gemacht und habe mich auf den Handel konzentriert. Das schließt ja meine Karriere in der Gastronomie nicht komplett aus, sondern das große Ziel soll schon weiterhin mal irgendwann sein, auch zum Handel dazu eine eigene Gastronomie dabei zu haben.
Was hast du auch damals so für Emotionen gehabt, wenn du dich jetzt zurückerinnerst? Waren das auch viele Ängste oder eher Euphorie?
Nein, es ist schon viel Respekt und Angst davor. Man gibt da einfach was auf. Also ich war als Sommelier sehr geschätzt in der Branche und gehe jetzt als Händler dann hin, also von einer Materie, wo man halt eigentlich noch gar nicht so viel weiß. Also der Handel, das ist knallhart. Also das ist Arbeit. Man muss viel unterwegs sein, man braucht tolle Weine. Es wird weniger getrunken, es wird aber viel besser getrunken. Das heißt, du brauchst ein super Portfolio. Und das kommt auch nicht von alleine. Und die Kunden kommen ja auch nicht von alleine.
Das Selbstvertrauen, was man da, glaube ich, braucht, um wirklich sagen, ich gehe das an und ich mache das gut, von wo hast du das gehabt?
Ich glaube, das ist ein bisschen der gesunde Wahnsinn, oder? Also man muss ein bisschen einen Knall auch haben, einen positiven. Den habe ich sicher. Es gibt sicher aber auch Kollegen oder Kolleginnen, die etwas ruhiger sind, besonnener und überlegter sind. Es gibt da, glaube ich, nicht nur einen Weg, einen richtigen Weg, sondern viele verschiedene Wege, die zum Erfolg führen. Aber ich habe, glaube ich, sicher einen positiven Knall.
Genau, also Eigenschaften, positiver Knall, sehr zielstrebig. Wie würdest du dich selbst da beschreiben, so als Unternehmer?
Sehr ehrgeizig, große Ziele stecken und ein bisschen doch leicht getrieben sein, immer mehr und weiter machen zu wollen und Leute auch zu begeistern. Das ist das Schönste eigentlich. Das war in der Gastronomie schon wunderschön, dass du Leute begeistern kannst, die dann mitfiebern, mitziehen mit dir. Und das ist im Handel irgendwie auch so. Also es motiviert andere auch anscheinend, höre ich gerne, das ist ein schönes Kompliment und da verbraucht man sich dann gerne mal ein bisschen.
Holst du dir auch immer wieder Tipps von anderen Menschen oder hast du dir auch dann bei der Gründung Tipps geholt, Unterstützung?
Beim Kurs fürs Neugründen war ich der Einzige, der eine GmbH gegründet hat, weil wir da einfach schon ein gewissen Volumen waren. Da holst du jetzt nicht so viele Tipps und die anderen waren irgendwie schon viel größer. Also man muss dann einfach viel Sachen machen und ich bin sehr froh, dass ich ab und zu die bodenständige Energie von meinem Papa habe, der dann immer mal einbremst und sagt mit seiner Lebenserfahrung, hey, vielleicht überdenkst du das nochmal. Da bin ich sehr dankbar drüber.
Bei der Gründung, wie war das bei deinem Umfeld? Haben die dich da alle ermutigt dazu oder waren das eher so Menschen, die dann vielleicht auch gesagt haben, Max, ich weiß, du bist ein Typ, der gerne Gas gibt, aber denk doch mal drüber nach.
Nein, es war viel Unterstützung da, sicher. Ich glaube, man umgibt sich auch mit Menschen. Also man sollte sich mit Menschen umgeben, die dir auch gut tun. Und ich habe ein tolles Umfeld mit Leuten, die mich da sehr motivieren und unterstützen, die auch entweder schon gegründet haben oder viel mehr Erfahrung damit haben und schon lange in der Branche sind und das hilft dann schon sehr.
Was würdest du so Menschen sagen, die damals vielleicht nicht an dich geglaubt haben oder wo du irgendwie schon gespürt hast, die gönnen mir es nicht? Jetzt kannst du das sagen.
Ja, sollen sie machen, wenn sie die Energie verschwenden, sich über sowas Gedanken zu machen. Aber das treibt mich ja an, oder? Also das treibt schon an, wenn Leute sagen, ja, was sollst du machen? Also ich weiß ganz klar, dieses Thema Lehrling damals war auch so in der Gesellschaft, ist ein schwieriges Thema. Man sagt zwar, man macht es alle Lehre, aber irgendwie wird es dann trotzdem in der Gesellschaft ein bisschen kritisch gesehen. Es wurde damals schon, in der Privatschule wurde dann gesagt, der Schule, wo ich davor war, ja, der Maxi wird nur Kellner. Und ich finde erstmal, Kellner ist ein unfassbar toller Beruf, möchte ich nochmal die Lanze dafür brechen und die Gastronomie. Aber dir steht ja alles offen und du kannst dort so viel lernen und fürs Leben auch ganz viel mitnehmen. Also ich würde jeden raten, macht die Lehre, zeigt es allen und ja, studieren gehen ist super, wirklich ganz wichtig, aber es ist nicht für jeden das Richtige. Und es gibt ganz viele Wege zum Erfolg und in welcher Branche halt ist.
Ich bin jetzt total dankbar für die Aussage, weil ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen das Privileg, dass ich ja viele Unternehmerinnen und Unternehmer kennenlernen darf beim Podcast. Und da höre ich schon sehr oft jetzt raus, ja, ich habe eine Lehre gemacht oder ich habe vielleicht studiert und dann draufgekommen, ich mache doch eine Lehre. Und die Lehre ist was verdammt Cooles, verdammt Geiles auch, ja, wo du wirklich viel machen kannst. Und kriegt man fast selber jetzt manchmal noch die Lust, da irgendwie quer zu steigen, nochmal was Neues zu probieren. Und ich glaube auch deine Aussage, das unterstützt das einfach jetzt nochmal total, dass man da wirklich sozusagen das hochhalten muss, wie toll eine Lehre ist und was für Möglichkeiten die dir dann auch bietet. Ja,
ja, und wenn du vor allem als junger Mensch da auch weißt, was du machen möchtest, das ist was Tolles. Also das Wissen ist ja ganz schwierig, dass viele Leute, junge Leute auch nicht wissen, was sie machen wollen und dann möchten die eine Lehre machen, ist ja fantastisch. Und du machst ja nichts falsch damit. Du hast immer eine super Ausbildung in Österreich. Die Lehre ist wahnsinnig viel wert. Ich kann nur für die Gastronomie sprechen, extrem im Ausland angesehen. Und ja, stehen dir alle Möglichkeiten offen.
Go for it, sozusagen.
Ja, voll. Machen.
Du, wenn du jetzt auch so ein bisschen zurückblickst noch, was war der härteste Moment für dich in diesem ganzen Gründungsprozess?
Ich glaube, das ist immer noch so auch als junges Unternehmen die Liquidität in dem Business. Also man befindet sich im Handel. Du musst die Weine halt vorher zahlen. Also wenn wir Weine importieren, ist das auf Vorkasse, da wird ein Etikett gedruckt, wenn wir gezahlt haben und nicht andersrum. Und wenn du ein bezahltes Lager hast, wird das trotzdem bei der Bank nicht angesehen als, ja, du hast da schon was. Das ist nicht das Kapital, was du eigentlich hast. Und da musst du schon, das ist schon immer sehr, das habe ich schon oft. Also es gibt so Monate, wo ganz viele Weine, da gibt es so zweimal im Jahr, so im Herbst und im Frühjahr kommen die Zuteilungen. Das heißt, wir kriegen Wein von den Weingütern, die sagen, da wäre eure Zuteilung für dieses Jahr, diese und diese Mengen. Und das kommt dann immer alles auf einmal und dann denkt man sich also, wow, mit was für Summen darf man da hantieren? Und das ist irgendwie angsteinflößend auch, aber wenn man das dann immer meistert, ist das schon auch toll.
Ich behaupte, für viele Menschen ist natürlich das Kapital oder Startkapital natürlich schon ein sehr ausschlaggebender Grund, gründig nicht.
Ja, klar.
Wie bist du das angegangen damals, auch das mit dem Kapital? Du hast eh vorher schon ein bisschen erwähnt, mit dem Vater, auch über die Firma was abgewickelt. Aber was muss man sich da doch für sich selber so überlegen, gerade was das Thema Geld betrifft?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil wir haben uns dann ein Lager ja irgendwie aufgebaut, was schon da war und bezahlt war. Aber Firmengründung kostet halt Geld. Es gibt aber zum Glück in Österreich tolle Neugründerservice oder Gründerservice. Ich denke, bei der Wirtschaftskammer auch, von denen ich sehr profitiert habe. Und man sollte sich unbedingt beraten lassen und darauf zugehen, weil die unterstützen schon sehr viel und hat vor allem den ersten Monaten viel geholfen. Also ich habe mir das erste Jahr kein Gehalt auszahlt. Aber das erste Gehalt war dann dafür nur besser. Ja, schau so einen Moment und sagst, das ist dein erstes Gehalt, das ist dein eigener Betrieb, weil was zu gründen.
Hast du einen guten Einkauf mit dem ersten Gehalt dann oder
was hast du gemacht? Ja, sicher auch. Ja. Also das Geld fließt schon wieder ganz gut raus auch. Also man muss ja.
Cashback.
Man muss ja dranbleiben. Wie weiß man, was die Leute gerade trinken sollten oder wollen? Man muss es halt auch trinken und probieren. Also mehr probieren, als sie trinken, aber.
Finanziell auch gesehen, hätte es für dich so einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast: Abbruch, vorbei, keine Selbstständigkeit mehr? Oder warst du irgendwann mal dann schon zu weit drin?
Mein Glück war wirklich, und das möchte ich auch sagen, dass ich immer gesagt habe, wenn das schief geht, dann gehe ich halt wieder zurück in die Gastro. Dann bin ich Sommelier und das macht mir auch irrsinnig viel Spaß. Das war nie das Thema, dass ich gesagt habe, ich möchte nur Unternehmer werden, weil ich nicht mehr Angestellter sein möchte. Das stimmt gar nicht. Sondern es ist ein toller Exitplan, der sich noch nicht bewahrheitet hat.
Als Unternehmer aber selber, was sind für dich die größten Benefits? Und aber auch gleich die andere Seite kann man gleich dazu nehmen, auch die größten Nachteile oder Herausforderungen, würdest du sagen?
Die Benefits sind sicher, man spricht ja gern von Selbstständigkeit. Ich sehe das aber toll, ich darf meine Arbeit selber einteilen. Ich darf mir hier Zeit nehmen mit euch oder mit dir zu plaudern. Ich muss mir das einteilen. Und andererseits ist das ja das größte Luxusgut. Du kannst dir deine Zeit selber einteilen. Natürlich musst du auch konsequent sein oder ehrgeizig sein und auch arbeiten dann selber müssen wollen, weil sonst wächst es ja nicht. Das ist beides so Benefit und Negativität gleichzeitig. Du musst viel dafür machen, das läuft, aber du darfst ja auch was rausnehmen, weil du kannst es selber einteilen.
Gehen wir ein bisschen in den Weinhandel noch rein. Wie ist denn das eigentlich genau? Also wie ist so ein Alltag eines Weinhändlers? Ja, also prinzipiell, wenn du wahrscheinlich sagst, ich bin Weinhändler, kann sich jeder so ein bisschen was vorstellen. Aber ich glaube, da steckt ja viel mehr dahinter, als man sich oft vielleicht vorstellt.
Es ist nicht nur Wein da haben und Wein verscherbeln. Es ist mal, du musst viel herumreisen, du bist viel unterwegs, was Tolles ist. Es gibt, glaube ich, keine Weinregion wirklich, die nicht schön ist. Das fällt mir sicher gerade eine ein, aber die meisten sind sehr schön, das kann man sich schon aussuchen. Man reist viel herum, ist auch schön, es gibt überall was Gutes zum Essen, wo es auch Gutes zum Trinken gibt. Dann muss man aber auch schauen, dass der Wein dann von A nach B kommt. Also man muss den erstmal importieren. Das ist mal mit Verbrauchsteuernummern immer verbunden, mit ganz vielen Anmeldungen, Zoll etc., selbst innerhalb der EU. Und dann stehst du vor einer Palette Wein und sagst mal, okay, an wen verkaufe ich das denn? Ich habe das Glück, dass wir unsere Kunden sehr breit aufgefächert sind, von Lech am Arlberg über Salzburg bis nach Wien. Und wir Weine haben, die auch sehr limitiert sind. Das heißt, bei sehr vielen Weinen darf ich rumtelefonieren und sagen, möchtest du was davon haben, ja oder nein? Und bei anderen Weinen fahrt man herum und muss sie erst mal herzeigen und den Leuten zeigen, schau mal, das ist gerade das Neueste aus dem Barolo oder das ist das Neueste aus der Wachau, wenn wir über Österreich auch sprechen wollen. Und da musst du halt viel unterwegs sein, viel mit den Leuten reden, die Leute zeigen, viel erklären. Und dann muss es halt dann immer noch rechtzeitig ankommen, die Rechnung muss auch passen. Es sind einfach viele Herausforderungen.
Das ist eine lange
Wertschöpfungskette. Und vor allem Kontakt mit Weingütern ist wirklich nicht das Einfachste. Also das kann sich sehr ziehen.
Warum das jetzt als Laie gefragt?
Ja, weil die Franzosen oder auch die Italiener da nicht so genau sind mit Zeiten. Das ist alles ein bisschen gemütlicher und mit Speditionen. Du darfst keinen Stress eigentlich oft haben, weil die haben auch keinen. Also die haben gar keinen Stress und wenn du einen Stress hast, ja, dann hast du einen Stress, aber das ist nicht deren Problem.
Also das Genussprodukt wird dort auch ein bisschen im Arbeitsalltag dort dann gelebt.
Ja, ganz klar. Also, ja, nein, absolut. Und das sind halt Weinbauern, muss ich einfach sagen. Ich vertrete Weinbauern mit den Besten, die es gibt im europäischen Wein. Nach Österreich, der ist gerne im Weingarten, der ist gerne im Weinkeller, der versucht das Bestmöglichste, also die besten Weine produziert oder für sich den bestmöglichsten Wein. Und ich bin ja für den Verkauf zuständig, also ich bin seine Visitenkarte. Ich bin die Visitenkarte des Weinguts immer und wenn man über das Weingut Christmann spricht in Deutschland oder aus Deutschland, um ein Beispiel zu nennen, dann assoziiert man das mit mir in Österreich und das ist dann meine Arbeit, einfach die Visitenkarte zu sein und für das haben sie ja Händler, die Weinbauern. Und darum haben die auch keinen Stress, verstehe ich auch, der Willi, der ist im Weingarten, da ist sein Stress. Da. Mit dem Klima, was wir jetzt haben, sind einfach die Herausforderungen viel größer und da muss man einfach viel mehr im Garten sein, um diesen Kampf auch zu gewinnen.
Da muss er sozusagen seinen Job da machen.
Genau, das machen sie hervorragend. Meine Winzer. Winzer, genau.
Was ist auch für dich der größte Unterschied jetzt zum Beginn und zur Jetztzeit, also zur Gründung und jetzt genau, was diesen Vertrieb auch betrifft, diese Visitenkarte, die du jetzt hast. Ja? Also wie baut man sich auf diese Visitenkarte auf? Ja? Weil ich denke mir auch am Anfang ist es ja urschwer, dass du sagst, ich bin genau deine Person, die das für dich macht.
Ja, das ist sehr schwer, weil auf diese Weingüter, die sind auch besetzt, sagen wir so, oder sind schon bei Händlern gewesen oder waren überhaupt noch nicht entdeckt. Das ist ganz divers und wir reden immer erstmal von schwierigen Zeiten. Es wird ja gesprochen darüber, dass weniger Wein getrunken wird. Ich weiß und man sieht es aber auch kleinen Zahlen, dass immer besser Wein getrunken wird. Also in den Weinen, die in der Wertigkeit, da wird immer Wachstum und Steigerung. Das Ganze kriegt dann mehr einen Drive. Also ich finde, vor allem, weil du fragst, wie es war am Anfang, wie es jetzt, es hat alles viel mehr einen Drive. Also es hat alles, man braucht viel Geduld in dem Job. Also ich habe überhaupt keine Geduld, ich bin sehr ungeduldig. Aber für das läuft es trotzdem sehr gut. Und dann kommt man da rein und dann entstehen, machen sich andere Türen auf. Es ist ein bisschen so eine Kettenreaktion. Wenn du gut arbeitest, da wird darüber gesprochen. Die Bubble ist sehr emotional und klein. Und wenn du gut arbeitest, kannst du relativ schnell dir auch einen Namen machen. Und das spricht sich halt dann herum.
Ist da auch vielleicht Salzburg ganz gut für dich? Weil ist ja nicht unbedingt, würde ich jetzt behaupten, die Weingegend. Also wenn ich jetzt höre, du bist aus Salzburg, jetzt nicht unbedingt denken, Salzburg-Wein.
Ja, vielleicht bin ich dadurch ein bisschen unbefangen auch, weil vielleicht, wenn ich aus der Wachau wäre, würde ich automatisch predigen, dass die Wachau das Größte ist, was man an Wein trinken kann oder was man besorgen kann. Salzburg bietet sich verdammt gut an für das Unternehmen, wenn du im Handel bist, weil du einfach sehr gut liegst. Salzburg liegt fantastisch, du bist schnell im Westen. Du bist schnell im Osten, wir sind schnell im Süden von Salzburg aus und du bist auch schnell im Norden, ins nächste Ballungszentrum München und Bayern und es liegt sehr, sehr gut dort. Außerdem ist es eine schöne Stadt.
Bist du dann immer mit Referenzen wohin gegangen? Also ist das was, was dir total hilft, wenn man sozusagen einen Neukunden gewinnen möchte, gerade in der Anfangsphase,
ganz
wenn
man Unternehmer ist? Es gibt so Leuchttürme in einem Sortiment, den man hat, wo man dann einfach auch zu anderen Weingütern geht, um diese für sich zu gewinnen oder auch Gastronomen für sich zu gewinnen. Also der hat von mir noch nie was gehört, aber möchte den Wein nominiert haben und dann kommst du halt mit diesem Wein in dieses Unternehmen rein und darfst vielleicht noch 2, 3 andere Weine auch mitbringen und dem Restaurant, dem Hotel, den Betrieb weiterempfehlen.
Wie wichtig ist auch bei dem Ganzen, dass es sich für dich rentiert? Also nicht natürlich, aber wie wählst du danach aus? Ist das dann schon auch schwierig, dass man sagt, geht sich aus für mich? Zwar guter Wein, aber eigentlich schwierig, glaube ich nicht, kriege ich nicht an, bleibe ich dann oben sitzen, mache ich nicht.
Man nimmt nicht jedes Weingut blind. Man sucht sich das schon so aus und muss ja auch dann auch den Markt dafür sehen.
Auch am Anfang? Oder ist man am Anfang vielleicht mehr nervös noch und sagt, ey, ich nehme das jetzt lieber, bevor ich vielleicht nichts Besseres bekomme?
Nein,
oder?
Nein, das war kompromisslos, immer nur für Qualität. Also es war nie so, dass ich sage, ich nehme das jetzt, weil ich sonst nichts anderes kriege. Nein, es war ganz klar immer, das nehmen wir, weil ich bin davon komplett überzeugt und hatte einfach das Glück, mit tollen Weingütern gleich von Anfang an zu arbeiten. Und das rundherum dann zu bauen, aber Qualität geht ganz klar voran. Ich kann keinen Blödsinn dir verkaufen. Will ich auch nicht. Habe ich als Sommelier oder als Restaurantfachmann nie gemacht und mache es als Händler auch nicht. Ich stehe hinter dem Produkt oder ich lasse es. Das führt aber auch, glaube ich, dann zum Erfolg.
Ist es auch, was du vielleicht anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen würdest, jetzt auch wenn die jetzt nicht im Weinhandel natürlich aktiv sind, zu sagen, steh zu deinem Produkt, immer. Steh zu dem, was du dir vorgenommen hast und weiche nicht ab?
Immer, es ist immer, du musst einfach klar dahinter stehen. Es muss einfach passen. Die Qualität muss passen. Wenn die Qualität passt, wird das auch mittelfristig bis langfristig immer gewinnen. Von dem bin ich komplett überzeugt. Wenn du eine tolle Qualität wirst, dann wird das immer aufgehen. Aber du musst eine gute Idee haben und eine gute Umsetzung. Weil nur weil es dir ein paar schöne Ideen ausmacht, muss wirtschaftlich auch sein. Und das muss halt immer im Auge behalten, aber die Qualität muss passen. Das erste ist die Qualität und dann kommt das Wirtschaftliche. Aber wenn du die Qualität nicht passt, dann ist wurscht, ob du wirtschaftlich arbeitest, dann wirst du auf mittelfristige Sicht nicht Erfolg haben.
Wenn du deinen Prozess jetzt nochmal so ein bisschen reflektierst, gibt es auch etwas, was du anders machen würdest, wo du gesagt hast, da hat aus meiner Sicht die Qualität nicht so gestimmt, heißt jetzt gar nicht vom Produkt vielleicht oder.
Ja, es ist witzig, man trennt sich ja auch von Weingütern. Ja. Also es ist auch passiert, es ist dann irgendwie so ganz persönlich. Also wahrscheinlich hat man das am Anfang, wenn man was gründet oder auch wenn man ein Restaurant aufmacht, wenn man sich von einem Mitarbeiter trennt, muss das auch irgendwie so persönlich sein. Aber wenn man sich von einem Weingut trennt, dann ist es irgendwie so eine Trennung. Obwohl man muss halt einfach auch wirtschaftlich denken und sagen, hey, da ist gebundenes Kapital drinnen, das bleibt liegen, so können wir nicht weiterarbeiten. Das muss man einfach. Das Persönliche, das Emotionale wegstecken und eher ein bisschen das Sachliche nehmen.
Hast du das lernen müssen? Oder
war muss ich immer noch lernen. Muss ich immer noch lernen. Das geht nicht von heute auf morgen, glaube ich. Also bei mir geht es sicher nicht so. Und bei dem hat man auch zu kämpfen, glaube ich, ein bisschen. Weil du denkst, du willst dem anderen ja nichts Schlechtes und so. Aber du musst am Ende des Tages, wenn es deinem Unternehmen nicht gut geht, dann geht es denen auch nicht gut auf Dauer. Und du musst da ein bisschen Entscheidungen treffen, die auch auf Zahlen berufen. Obwohl die Branche sehr emotional ist. Also Wein ist ein emotionales Thema. Was macht Wein? Wein trinkt man ja nicht unbedingt nur, dass man sich berauscht, oder die Weine, die ich verkaufe, trinkt man nicht nur, damit man sich berauscht, weil das kann man ja beim Sparen eben an mit einem Wein ja auch machen, sondern man will ja Emotionen wecken und das schafft der Wein.
Welche Emotion hat für dich Unternehmertum geweckt?
Stolz auch ein bisschen. Herausfordernd, aber stolz. Ja, stolz. Stolz. Sehr viel Stolz, ja. Wie ich vorher anfangs gesagt habe, schon wenn du Leute begeistern kannst und sowas mitziehen kannst, für etwas einzustehen oder und dann mit denen das zusammen zu machen, ist das schon toll. Also wenn du Mitarbeiter hast, die mitziehen, das ist schon toll. Die erste Weihnachtsfeier jetzt war super. Ja, da sitzen Leute da, die an das auch glauben. Die darfst du auch in Unterhalt zahlen. Das ist schon super. Und gemeinsam ist es ja viel schöner.
Menschen jetzt den Weg zur Gründung vor sich haben, ja. Jetzt möchte ich noch einen Tipp von dir haben. Was würdest du denen jetzt sagen?
Hey, geht's nicht raus und glaubt, ja, seid jetzt reich und es geht sich alles aus. Es ist ganz wichtig, dass Umsatz niemals Gewinn ist. Das ist ein ganz wichtiger Tipp und einfach an einer gesunden Basis organisch wachsen. Wirklich organisch wachsen, an einer gesunden Basis und immer im Hinterkopf haben, dass es auch mal schlechter laufen kann und für das auch immer Reserven sichern, häufen, versuchen.
Dich hat sicher jemand schon mal gefragt, ja, welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ich frage dich jetzt, welche 3 Dinge würdest du zur Gründung mitnehmen? Was braucht man?
Einen klaren Plan. Einen klaren Plan für Qualität und für warum man das macht. Einen Markt dafür sieht. Ja, und unbedingt eine gesunde Basis. Also, wenn ich den Weinhandel jetzt einfach so gegründet hätte, das wüsste ich nicht, wie das funktioniert hätte. Es ist einfach, weil wir gut gearbeitet haben, weil man sich einfach auf die kleinen Sachen schaut, wo man sich einsparen kann. Wenn man, ja, wenn man sich eigene Kartons mitnimmt und schaut, dass man das alles hinkriegt und doch nicht das teuerste Lager sich gleich zulegt, sondern vielleicht einmal ein kleineres und ein preiswerteres. Ja, Zahlen, wirklich. Gesundes Wachstum ist das, was ich immer mitnehmen würde und froh darüber bin, dass ich nicht die Welt gleich zerrissen habe, weil dann hätte es mich wahrscheinlich auch zerrissen.
Besser klein beginnen und groß enden als umgekehrt.
Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also Garagenunternehmen. Anfangen und dann schauen, wo die Reise hingeht. Und nicht aufhören.
Perfekt, Max. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg für deine Reise, die noch
Danke.
kommen mag. Und vor allem herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist.
Danke vielmals für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was mitgeben.
Auf jeden Fall, danke dir.
Ciao, ciao.